berührt die Schwelle. Wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Radio Lora 104,5 MHz. Da ist wie jede Woche um diese Zeit die feministische Themensendung von der Hälfte vom Äther. Die heutige Sendung handelt von Frauenwiderstand und Bevölkerungspolitik in Brasilien. In einem ersten, kürzeren Teil hören ihr ein paar Stichworte zum Land Brasilien. Dann bringen wir eine zusammengezogene Übersetzung von einem Referat und einem Interview von der Amelinha de Almeida Telles, einer brasilianischen Feministin, die im Herbst 1988 in Zürich war. Sie redet über die Frauenbewegung in Brasilien, über die Arbeitssituation von Frauen und über Bevölkerungspolitik. Zum Schluss lesen wir noch aus einem Buch von einer brasilianischen Schriftstellerin, die in den Favelas des Slums von São Paulo gelebt hat, verschiedene Passagen vor. Die ersten zwei Musikstücke, die ihr in dieser Sendung hört, sind von der brasilianischen Sängerin Elba Ramalho. Alle Stücke, die ihr nachher hört, sind von der Sängerin Celia Barbosa. Und zwar von ihrer Platte Protestlieder.
É de sonho e de pó. O destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida.
Einleitend etwas zu Brasilien. Im Jahr 1500 ist die Küste von Brasilien entdeckt worden durch eine portugiesische Flotte. 21 Jahre später haben dann das Königreich Portugal angefangen zu kolonialisieren. Der 7. September ist Nationalfeiertag, weil dann, im Jahr 1822, Brasilien als Kaiserreich unabhängig, in Anführungszeichen, erklärt worden ist. In der Zwischenzeit haben die Portugiesinnen und Portugiesen eifrig angefangen, Land zu bebauen und Bodenschätze zu fördern. Für die Arbeit haben sie aus Afrika Schwarze als Sklavinnen und Sklaven geholt. Bei der weniger erfolgreichen Versklavung der Indianer und Indianerinnen haben sie nämlich gemerkt, dass die Schwarzen besser können brauchen, weil die schon Erfahrung haben im Abbau von Bodenschätzen. Am 13. Mai 1889 ist die Sklaverei abgeschafft worden. Die heutige Bewegung der Schwarzen feiert aber nicht den 13. Mai als Gedenktag, sondern den 20. November. Das ist der Tag, an dem der Zumbi ermordet worden ist. Der Zumbi war der letzte Anführer vom Quilombo Palmares, einem Dorf, wo geflüchtete schwarze Sklavinnen und Sklaven autark und autonom gelebt haben. 1889 ist Brasilien als Republik proklamiert worden und hat sich somit politisch endgültig von Portugal gelöst. 1934 bis 1945 war der Diktator Vargas an der Macht. 1945 hat die Volksbewegung die Zulassung von allen Parteien und eine politische Amnestie erzwungen. Im gleichen Jahr hat aber das Militär die Diktatur von Vargas gestürzt. Fast 40 Jahre später, 1982, haben bei allgemeinen Wahlen die Oppositionsparteien gewonnen und die Militärdiktatur angefangen abzubauen. 1985 ist Tancredo Neves als ziviler Präsident vom Volk gewählt worden. 3 Monate später ist er gestorben. Der José Sarney ist als Vizepräsident sein Nachfolger geworden. Er ist noch heute im Amt. Unter ihm ist die neue Verfassung ausgeschafft worden. Vor gutem Jahr ist die in Kraft getreten. Brasilien ist der 5. grösste Staat der Erde mit einer Fläche, die mehr als 200 Mal grösser ist als die Schweiz. 1983 hat Brasilien rund 130 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner gezählt. 93% der Einwohnerinnen und Einwohner konzentrieren sich auf ein Drittel vom Land. In städtischen Gebieten leben 68% der Einwohnerinnen und Einwohner. Von der Herkunft her sind 54,8% europäischer Abstammung. 38,7% sind gemischter Herkunft, 5,9% afrikanischer und 0,6% asiatischer Herkunft. In den Urwaldgebieten im Westen leben noch 228'000 Indianerinnen und Indianer. Über 90% der Bevölkerung sind katholisch. Die Erschliessung von Brasilien und die ökonomische Aktivität beschränken sich auf die Ostküste. Das ökonomische Zentrum ist der Staat São Paulo, wo rund 37% vom Bruttoinlandprodukt produziert. 1960 ist 1000 Kilometer von der Küste entfernt Brasilia als Hauptstadt zum Boden ausgestampft worden. Das hätte die Erschliessung vom Landesinneren begünstigen. Trotz grossen Anstrengungen hat es aber bis jetzt nichts Wesentliches bewirkt. Brasilien ist ein kapitalistischer Industrieagrarstaat mit monopolistischen Zeugen. Von seinem Bruttoinlandprodukt entstammen 32,4% der Industrie und 11% aus der Landwirtschaft. Die beschleunigte kapitalistische Entwicklung in den letzten 20 Jahren führt immer mehr zu einer Konzentration und Zentralisierung vom Kapital und zur Bildung von grossen Konzernen. In enger Verflechtung mit dem Auslandkapital hat sich eine Finanzoligarchie formiert. Bei steigender finanzieller Abhängigkeit vom ausländischen Kapital ist die Volkswirtschaft einseitig ausgerichtet auf ausländische Profitinteressen. Beispielsweise in der Landwirtschaft wird vor allem Kaffee, Soja, Zucker, Kakao, Orangen und Baumwolle angebaut. Produkte, die dann für den Export bestimmt sind. Andererseits müssen zeitweise bis zu 1,2 Milliarden Dollar aufgewendet werden für notwendige Nahrungsmittelimporte. Trotz seiner reichen Naturressourcen ist Brasilien nicht in der Lage, der Mehrheit von seiner Bevölkerung ein gesichertes Einkommen zu garantieren. Rund 40% der Erwerbstätigen leben offiziell unter dem Existenzminimum. Über die Politik des IWF, dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, wo die beschriebene wirtschaftliche Strukturierung in Brasilien erzwungen haben, hören ihr dann noch mehr im Interview mit der Melinha.
Os políticos, os homens do poder, esses que deveriam resolver, se empenhar em resolver, em solucionar os problemas sérios e definitivos do nosso país, eles permanecem em Brasília, nos gabinetes. Quando se aproxima o ano das eleições, eles saem de Brasília, não é? Vão lá. Eles pegam um avião, vão lá no Nordeste, sobrevoam a região, né? Se certificam de que há seca realmente no Nordeste e entra ano, sai ano, nada vem, o sertão continua ao Deus dará. Então, diante dessas circunstâncias todas, é que o poeta popular já está fazendo música, coisas engraçadas, evidentemente, mas mais ou menos assim. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Então, senhoras e senhores, com vocês, Ivanildo Vila Nova e Trupe Zup, Braulio Tavares, o Raio da Silibrina. Já que existe no sul esse conceito que o Nordeste é ruim, seco e ingrato, já que existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isso for feito, todos os dois vão lucrar imensamente, começando uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Muito obrigada! Muito obrigada! Dividindo a partir de Salvador, o Nordeste seria outro país, vigoroso, leal, rico e feliz, sem dever a ninguém no exterior. Jangadeiro seria o senador, o caçaco de roça era o suplente, cantador de viola o presidente, o vaqueiro era o líder do partido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Obrigado. Em Recife, o distrito industrial, o idioma ia ser nordeste, a bandeira de renda cearense, asa branca era o hino nacional. O folheto era o símbolo oficial, a moeda do tostão de antigamente, conselheiro seria o inconfidente, Lampião herói inesquecido. Imagina o Brasil ser dividido, o Nordeste ficar independente. Carnaúba, laranja, babaçu, abacaxi, o sal de cozinhar, o arroz, o agave do lugar, o petróleo, a cebola, o aguardente. O Nordeste é autossuficiente, o seu lucro seria garantido. Imagina o Brasil ser dividido, o Nordeste ficar independente. Obrigado. Obrigado, Sancy. Se isso aí se tornar alguém do Brasil nos visitar, nesse nosso país vai encontrar confiança, respeito e amizade. Tem o pão repartido na metade, tem o prato na mesa, a cama quente. Brasileiro será irmão da gente, vai pra lá que será bem recebido. Imagina o Brasil ser dividido, o Nordeste ficar independente. Obrigada. Obrigada. Que vocês imagine que eu tento ser grosseiro, pois se lembrem que o povo brasileiro é amigo do povo português. Se um dia a separação se fez, todos dois se respeitam no presente. Se isso aí já deu certo antigamente, nesse exemplo concreto e conhecido, imagina o Brasil ser dividido, o Nordeste ficar independente. Muito obrigada, Celso. Muito obrigada, Celso. Muito obrigada. Povo do meu Brasil, políticos brasileiros, não pensem que vocês nos enganam, porque o nosso povo não é besta.
Im Oktober 1988 haben die Städte Kassel und Nürnberg Wochen von der Begegnung mit Brasilien organisiert. Zu diesen Wochen haben sie mehrere Repräsentanten und Repräsentantinnen eingeladen, und zwar aus den Bereichen Kultur, Politik und Soziales. Auf Initiative von der FEBA ist dann eine von ihnen, die Amelia de Almeida Teles, in die Schweiz gekommen. Im Frauenzimmer vom Kanzleizentrum hat sie ein Referat zur Situation der Frau in Brasilien gehalten, und sie ist auch hier beim Radio Lora zu einem Interview gekommen. FEBA ist eine Gruppe von Frauen mit verschiedenen Nationalitäten, die in die Schweiz immigriert sind. Ihr Anliegen ist es, in der Begegnung miteinander ihre Bedürfnisse besser wahrnehmen zu können, und zwar im Hinblick auf das Leben da. FEBA steht für Frau, Begegnung, Emigration, Autonomie. Die Frauen der FEBA wollen an einer internationalen Solidarität unter Frauen arbeiten. In diesem Zusammenhang haben sie auch Amelinia in die Schweiz eingeladen. Amelinia ist eine militante Feministin aus Brasilien, Mitbegründerin und Aktivistin von der União das Mulheres, der Frauenunion, in der die autonomen Feministinnen von São Paulo organisiert sind. Ihr hört jetzt im Folgenden eine zusammengezogene Übersetzung von dem Referat, das Amelinia bei der FEBA gehalten hat, und im Interview, das wir hier im Lora mit ihr gemacht haben. Am Anfang schildert sie die Eindrücke von ihrer Reise durch die BRD. An einer Stelle geht sie auf Beteiligung oder eher Nicht-Beteiligung von Frauen an Universitäten ein. Uns ist schon mehrfach aufgefallen in Gesprächen mit Frauen aus dem Trikont, dass der Zugang zur Bildung und zu Studien für sie einer der ersten Gradmesser für die Stellung der Frau ist, viel mehr noch, als es das hier bei uns ist. Nachher kommt sie dann auf Brasilien selber zu sprechen. Sie redet kurz über das Auf und Ab von früheren Frauenbewegungen, über die Autonomisierung der neuen Bewegung ab 1980, über die Arbeitssituation und zuletzt über Bevölkerungspolitik.
Boa noite. É para mim um prazer estar aqui hoje com o movimento e com mulheres na Suíça. e agradeço a FEBA por ter dado essa oportunidade de...
Es freut mich, heute hier zu sein. Es ist das erste Mal, dass ich nach Europa komme. Während gut einem Monat hatte ich Gelegenheit, die Frauenbewegung in Deutschland kennenzulernen. Und bevor ich von Brasilien rede, möchte ich eine kleine Auswertung von diesen Erfahrungen machen.
Bom, para nós feministas, talvez o movimento mais importante que ocorre nesse último período do século seja o nosso movimento, o movimento das mulheres do mundo inteiro.
Für uns Feministinnen ist die Frauenbewegung sicher die wichtigste Bewegung zum Ausklang von diesem Jahrhundert. Wir unterscheiden uns zwar in unserem Kampf durch die unterschiedlichen Bedingungen der Länder, wo wir herkommen. Doch sind wir auch mit sehr viel Ähnlichem konfrontiert. In Deutschland zum Beispiel habe ich Universitäten besucht und musste feststellen, dass die Frauen mit 20% in der Minderheit sind, bei den Dozierenden sogar mit 5%. Von Deutschland hätte ich erwartet, dass punkto Gleichberechtigung alles sehr viel besser läuft. Wenn ich aber die Zahlen sehe, bin ich schockiert. In Brasilien ist etwa die Hälfte der Studierenden an der Universität weiblich. Von den Dozierenden kenne ich keine genauen Zahlen. Doch ich nehme an, dass der Anteil an Frauen höher als 5% ist.
Laut dem Frauenatlas sind es in Brasilien 21%.
In Brasilien ist es auch so, dass die Frauen eher in den Bereich der Humanwissenschaften anzutreffen sind als bei den Naturwissenschaften. Meine Aufmerksamkeit in Deutschland hat sich auch auf den Arbeitsmarkt konzentriert. Es gibt viele Arbeitslose, und die Frauenbewegung hat eine grosse Kampagne gestartet, damit, um die Frauen können motivieren zum Stempeln, weil viele von ihnen schon gar keine Arbeit mehr suchen. Interessant ist es auch zu sehen, wie wissenschaftliche Studien gebraucht werden, um die Frauen zu manipulieren. Wo man die Frau auf dem Arbeitsmarkt gebraucht hat, haben wissenschaftliche Studien belegt, dass Kinder, wo in Krippen betreut werden, den Tag durch sich besser entwickelt. Wenn dann aber die Aufnahme der Frau in den Arbeitsmarkt schwieriger geworden ist, haben die neuesten Studien belegt, dass die individuelle Erziehung der Kinder durch die eigene Mutter besser sei als die selbst der Krippe. In den 60er Jahren war eine fortschrittliche Entwicklung möglich, heute zeigt sich wieder sehr viel Rückständiges. Und die Verantwortung für die Mutterschaft bleibt einmal mehr der Frau überlassen.
E a responsabilidade da maternidade, mais uma vez, recai somente sobre a mulher. Eu percebi, eu tive assim, contato com, assim, casualmente, com um operário que vive na Alemanha Oriental, porque quando eu vim de Berlim,
im Zug von Berlin in die Schweiz bin ich einem jungen Mann aus Ostdeutschland begegnet. Es hat mich erstaunt, dass seine Ansicht über Frauen so ähnlich ist wie die in Westdeutschland und in Brasilien. Ich habe ihn gefragt, ob seine Frau auch ausser dem Haushalt arbeite. Er hat gesagt nein und er findet es auch gut so. Durch das kommen seine Kinder bessere Erziehung über durch die eigene Mutter. Darum finde ich die Frauenbewegung sehr wichtig. Wir wollen neben der ökonomischen auch kulturelle Veränderungen. Wir wollen die Welt wirklich verändern. In Deutschland gibt es 200 Frauenhäuser, aufgebaut und verwaltet von den Frauen aus der Frauenbewegung. Ich hatte Gelegenheit, an einer Debatte teilzunehmen, die von Feministinnen zum Thema Gewalt organisiert worden ist. An dieser war auch eine Polizeiassistentin. Sie hat bestritten, dass die Frauen generell per Geschlechtszugehörigkeit Gewaltopfer seien. Die Frauen seien viel mehr mögliche Verbrechensopfer wie andere Menschen auch. Es hat mich beeindruckt zu erfahren, dass zum Teil die deutschen Frauen mit den gleichen Problemen wie wir in Brasilien konfrontiert sind. Das ist eine kleine Auswertung der Erfahrungen, die ich in Deutschland gemacht habe. Jetzt will ich von Brasilien reden, von unserer Bewegung.
Bom, isso é uma pequena avaliação que eu faço desse período que eu estive aqui. Agora vou falar do Brasil e do nosso movimento.
Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, e eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu fujo.
O movimento feminista no Brasil, ele ressurgiu justamente em 1975, quando a ONU declarou o Ano Internacional da Mulher, e nós, nessa ocasião...
Neue Frauenbewegung hat in Brasilien 1975 angefangen. Das ist das Jahr, wo die UNO als Jahr der Frau deklariert hat. Wir haben damals unter einer Militärdiktatur gelitten. Unter starker politischer Repression. Viele Frauen waren im Gefängnis. Wir haben uns überlegt, wieso alle früheren Frauenbewegungen immer wieder eingeschlafen sind. Frauen waren ja schon immer diskriminiert. Und es hat keine soziale Bewegung in Brasilien gegeben, in der nicht auch die Frauen engagiert wären. Während der Kolonisation durch Portugiesen haben sich beispielsweise viele Indianerinnen geweigert, Kinder zu haben oder haben abgetrieben, damit ihre Kinder nicht versklavt oder massakriert würden. Bei den Schwarzen haben die Frauen mit ihren Männern gegen die Sklaverei gekämpft und sind aktiv beim Aufbau der Quilombos dabei gewesen. Das sind Dörfer, in die Sklavinnen und Sklaven geflohen sind und wo einen Ort vom Widerstand bildet haben. Die früheren Frauenbewegungen haben sich immer nur punktuell engagiert. Wenn dann einmal ihre Forderungen erfüllt worden sind, hat es kein Ziel mehr gegeben für ihren Kampf. Die Suffragetten beispielsweise haben sich während 50 Jahren für die Erlangung des Frauenstimmrechts eingesetzt. Das haben wir 1934 bekommen. Andere Frauen haben fürs Recht gekämpft, können die Schulen zu besuchen. Auch die Arbeiterinnen haben sich für bestimmte ökonomische Forderungen eingesetzt. Wenn dann die einmal durchgekommen sind, hat sich die Bewegung verloren. So ist das passiert 1917, als ein Streik der Frauen die Abschaffung der Nachtarbeit für Frauen und Kinder bewirkt hat. Häufig hat es auch Frauenbewegungen gegeben, die von den Parteien oder den Kirchen gelenkt waren und nicht eigentlich von den Frauen getragen waren. So haben wir in der neuen Frauenbewegung von 1975 bis 1980 viele Demos gemacht und Kongresse organisiert. An denen haben wir einerseits immer auf einer ideologischen Ebene diskutiert und argumentiert. Auf der praktischen Ebene dann haben wir uns für ganz konkrete Forderungen eingesetzt. Zum Beispiel die Inflation, die heute immer noch ein aktuelles Thema ist, oder die Forderung nach Amnestie der politischen Gefangenen und Verfolgten, oder die Forderung für den Aufbau von Krippen. Die meisten aus der Frauenbewegung sind aus der Unterschicht und haben hautnah gespürt, wie schwierig es ist, mit den niedrigen Löhnen zu leben. Die Zahl der Fabrikarbeiterinnen ist in dieser Zeit auch rapide angestiegen und die haben die Krippen für die Betreuung ihrer Kinder gebraucht. Sobald einmal aufgrund von unserem Kampf ein paar Krippen eingerichtet waren, immer noch viel weniger als wir gebraucht hätten, und sobald einmal die Bewegung gut funktioniert hat und Tausende von Frauen umfasst hat, haben sich viele Institutionen versucht in der Vereinnahmung von unserer Bewegung.
Milhares e milhares de mulheres, muitos quiseram se apoderar do movimento. E a partir desse momento são criadas várias entidades de mulheres com essa preocupação da autonomia. E outras são criadas com, vamos dizer assim, com vínculo partidário. Vamos dizer que a partir de 80, as mulheres
ab 1980 haben sich neue, sehr verschiedene Frauengruppen konstituiert. Die einen haben sich mehr mit der Autonomie beschäftigt, die anderen haben den Kontakt zu den Parteien gesucht, die anderen zu den Kirchen. Unter ihnen haben es die autonomen Frauen am schwersten gehabt. Es ist ihnen kein Geld zur Verfügung gestanden, was es erschwert hat, zum Beispiel ein Versammlungslokal zu finden. Zudem hat sich die Ideologie ausbreitet, Frauen sollen nicht allein kämpfen, sondern mit den Parteien, mit den Gewerkschaften, mit den Kirchen. Alle Frauen von der Frauenbewegung haben sich jetzt hinterfragen und auch entscheiden, wo dass sie sich weiterhin engagieren wollen. Wir, ungefähr 300 Frauen von Sao Paulo, haben uns für die Autonomie entschieden und haben die União das Mulheres, die Frauenunion, gegründet. Wir haben es weiterhin als wichtig erachtet, für bestimmte Forderungen Allianzen einzugehen. Wir haben aber einen Ort haben, wo wir völlig unabhängig unsere Anliegen diskutieren können, um dann mit daraus entstandenen Forderungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Zu häufig haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass beispielsweise Gewerkschaften unsere spezifischen Frauenanliegen auf ihre Liste genommen haben, aber als die letzten Punkte, wo dann bei erfolgreich abgeschlossenen Verträgen auf der Strecke geblieben sind. Die politischen Parteien haben sich für uns vor allem nur vor den Wahlen interessiert. Und wer kann unsere Anliegen wirklich effektiv vertreten, wenn nicht wir Frauen selber? Die União das Mulheres, die Union der Frauen, verfügt über einen Versammlungsort mit mehreren Räumen. Neben Diskussionsveranstaltungen, wo wir Forderungen und Kampagnen besprechen, findet dort auch Fest statt, werden Kurse angeboten, eine Rechtsberatung und eine Beratung für Frauen vom dritten Alter.
E nossa luta ela tem sido de diversas formas, desde manifestações em frente às fábricas que estão.
Unser Kampf manifestiert sich immer auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Formen. Wir haben nie Zeit, uns auf ein Gebiet zu konzentrieren, weil wir immer wieder von aktuellen Missständen überrannt werden. Wir demonstrieren von Fabriken. So haben wir einmal beispielsweise bei der Geschäftsleitung von einer Fabrik protestiert, wo den Frauen nur ein WC ohne Türen angeboten hat. Daneben kämpfen wir dafür, dass die Hausangestellten einem Arbeitsrecht unterstellt werden. Jetzt haben sie nämlich nicht einmal das Recht auf Pensionierung. Gleichzeitig setzen wir uns ein für das Recht auf Wohnen. Wir gehen regelmässig in die Favelas, das sind Slums, und sitzen dort mit den Frauen zusammen, klären sie über ihre Rechte auf und unterstützen sie in ihren Kampagnen für menschenwürdige Wohnverhältnisse. Wir protestieren gegen die hohen Lebenskosten, gegen sexuelle Gewalt an Frauen und Kind, für die Legalisierung der Abtreibung. Frauen von der Frauenunion sind gleichzeitig auch in Parteien oder Gewerkschaften engagiert und setzen sich dort für unsere Anliegen ein. Die Union des Mulieres versucht auch Kontakt herzustellen zu autonomen Gruppierungen aus anderen Staaten von Brasilien. Zurzeit sind wir auch dran, die 10. Zusammenkunft der brasilianischen Feministinnen zu organisieren. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass unser Kampf heute sich vor allem richtet gegen die Bezahlung von unserer Auslandsschuld, für die Agrarreform, gegen die Erhöhung der Lebenskosten und eng damit verknüpft gegen die heutige praktizierte Bevölkerungspolitik.
A questão da reforma agrária, a questão do não pagamento da dívida externa, a questão dos salários e inflação contra a carestia de vida, quer dizer, existe um movimento das mulheres contra a panela vazia.
Mas plantar para dividir não faço mais isso não. Eu sou um pobre caboclo, ganho a vida na enxada. O que eu deixar o meu sertão, mesmo os olhos cheios d'água e com dor no coração, vou pro rio carregar massa pros pedreiros em conta. Deus até está ajudando, está chovendo no sertão, mas plantar para dividir não faço mais isso não. Quer ver eu bater inchada no chão, com força e coragem, com satisfação. É só me dar terra pra ver como é. Eu planto feijão, arroz e café. Vai ser bom pra mim e bom pro doutor. Eu mando feijão, ele manda trator. Vocês vão ver o que é produção. Modéstia à parte, eu bato no peito, eu sou bom lavrador. Mas plantar não faço mais isso não.
Arbeitssituation. Unter der Militärdiktatur hat eine aggressive Industrialisierung von Brasilien stattgefunden. Die Landbevölkerung ist gezwungen worden, als billige Arbeitskräfte für die Multis in die Stadt arbeiten zu gehen oder auf den Monokulturen der Grossgrundbesitzer.
Se em 1975 nós mulheres representávamos 18% da população economicamente ativa, hoje nós representamos 36% e em números absolutos quer dizer...
1975 sind 18% der Frauen außerhäuslich erwerbstätig. Heute sind es bereits 36%. Die Löhne der Frauen liegen klar tiefer als die der Männer und definieren durch das ihre Arbeit als Handlangerarbeit. In unserer Arbeit an der Verfassung haben wir neue Gesetze durchgebracht. Die meisten von diesen bereits gültigen Gesetzen sind aber noch weit davon entfernt, Realität zu sein. Die autonomen Feministinnen haben sich an Arbeitsgruppen beteiligt, die Gesetze für die neue Verfassung nach der Militärdiktatur ausgeschafft haben. Die Arbeit hat uns sehr viel bedeutet, nicht weil sie mit Hoffnung verknüpft war, dass die Gesetze dann alle auch realisiert werden, aber weil wir durch das eine Möglichkeit hatten, Frauenanliegen in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Ich möchte mit ein paar Beispielen die Arbeitssituation von Frauen illustrieren. Eine schwangere Frau kann nicht entlassen werden, aber es ist sehr schwierig, als Schwangere überhaupt angestellt zu werden. Vor jeder Anstellung wird die Frau ärztlich untersucht, um feststellen können, ob sie physisch in der Lage ist, ihre Arbeit zu machen. Dabei wird auch ihr Urin untersucht. Aber nicht, um den Gesundheitszustand ihrer Nieren zu überprüfen, sondern um herauszufinden, ob sie schwanger ist. Wenn sie schwanger ist, wird sie bestimmt nicht angestellt. Eine Arbeiterin, die schwanger ist, hat das Recht, innerhalb des Betriebs eine leichtere Arbeit zugewiesen zu bekommen. Das bedeutet konkret, dass sie isoliert wird. Und die Arbeit, die sie dann machen muss, ist meistens sehr viel schlechter als die bisherige. Ist ihr Kind auf der Welt, weiss sie nicht, wohin damit. Es gibt ein Gesetz, dass jede Firma mit mehr als 30 weiblichen Angestellten über 16 eine Krippe anbieten muss. Wir von der Union das Mulheres haben eine Erhebung im Staat Sao Paulo durchgeführt. Die hat ergeben, dass von 60'000 Betrieben gerade 38 nur das Gesetz erfüllen, was also 0,06% entspricht. In der Arbeit für Gesetze der neuen Verfassung haben wir die Forderung gestellt nach mindestens 120 Tagen Mutterschaftsurlaub. Bis jetzt haben wir 84 Tage gehabt. Und zudem haben wir 5 Tage Vaterschaftsurlaub verlangt, als symbolischer Hinweis dafür, dass Kind haben für uns eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Die Reaktion der Arbeitgeber, der Multi und gewisser Politiker hat darin bestanden, eine Lobby von Millionen von Dollar auf die Beine zu stellen, damit unsere Forderung auch ja nicht durchkomme. Ihre Argumente waren folgende. Die brasilianische Frau will nicht arbeiten, sie will ja 120 Tage pro Jahr plus noch für einen Monat Ferien daheim bleiben können. Wie wenn jede Frau jedes Jahr ein Kind wette. Das stimmt nicht und wir Frauen haben da gar nicht Möglichkeiten dazu. Zweitens, so hat die Propaganda gesagt, würde es schwierig sein festzustellen, wem dass man den Vaterschaftsurlaub müsste geben. Ein Ehemann von der Frau oder ein Vater vom Kind. Wie wenn jede Frau in Brasilien promisk würde leben. In unserer Kampagne für die Rechte haben wir uns mit den Gewerkschaften zusammengeschlossen und auch mit einzelnen Männern, die uns unterstützt haben. Wir haben alles möglich unternommen. Wir haben auch eine Demo vor dem Fiespi organisiert. Das ist der Verband der Industriellen von Sao Paulo. Wir haben ihnen ein Dokument überreicht und dort drin gefragt, ob sie immer noch der Ansicht sind, die Kinder würden vom Storch gebracht und könnten bereits als Baby allein für sich sorgen. Mit unserer Kampagne haben wir Erfolg gehabt. Wir haben erreicht, dass Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub in die Verfassung aufgenommen werden. Im Monat, in dem die Verfassung in Kraft getreten ist, sind 33% der Frauen als arbeitslos registriert.